Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Simplify Banking, dem Podcast für Banken und Finanzdienstleister. Mein Name ist Savas Cetin und gemeinsam mit meinen Gästen bringe ich Ihnen aktuelle Themen auf den Punkt. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Professor Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management über die Blockchain in der Finanzbranche. Und in diesem Sinne, hallo Herr Sandner, ich freue mich, Sie als Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, super, ich freue mich auch und wir haben ja schon ein paar Fragen mal gebrainstormt und es dürfte spannend werden.
Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte Ihnen ja auch eingangs auch gesagt, Herr Sandner, also ich finde Ihr LinkedIn-Profil extrem interessant und ich würde mal sagen, Sie sind in der Community schon eine bekannte Größe und deswegen mögen Sie sich einmal vielleicht kurz vorstellen.
Ja, klar, gerne. Also man muss vielleicht davor weg sagen, also in der Tat, innerhalb der Blockchain-Szene mag der ein oder andere mich kennen, aber die Blockchain-Szene ist natürlich mikroskopisch klein. Das heißt so gesamtgesellschaftlich, klar, man kennt Kryptowährungen und Ähnliches, aber die Blockchain-Szene, ja, also welche Menschen hier in Deutschland kümmern sich um den ganzen Bereich, das sind vielleicht ein paar Tausend, ja. Also da ist das noch relativ klein. Da sieht man, dass der ganze Bereich noch am Anfang ist. Aber vielleicht gehen wir noch einen Schritt zuvor und ich stelle mich kurz vor. Ich hatte BWL studiert mit Wirtschaftsinformatik, habe auch relativ früh schon gelernt zu programmieren, Datenbanken und MySQL und so weiter. War dann an der LMU, habe meine Promotion dort gemacht, habe dann auch eine Firma gegründet und bin dann an die Frankfurt School of Finance gekommen, wo wir dann vor 6 Jahren ungefähr das Blockchain Center gegründet hatten. Warum? Weil wir damals schon gemerkt haben, dass erste Innovationsmanager in Banken, also quasi wirklich ein paar Ebenen vom Vorstand runter, sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und wir haben gemerkt, dass die ersten jungen Studenten, die sind ja vom Alter her 18, 19, sich eben auch beginnen für das Thema zu interessieren. Und dann haben wir gesagt, wenn man das jetzt extrapoliert, könnte da eine Technologie heranwachsen, die es wirklich verdient, auch seitens der Ausbildung, seitens noch unserer Hochschule wirklich intensiv bearbeitet zu werden. Und dann kam der Hype und dann ging es hoch und runter mit dem Bitcoin-Preis. Das erinnern wir noch, der war ja, als wir angefangen hatten, ungefähr bei 1.200 Dollar. Zwischenzeitlich war ja auch bei 69.000 Dollar und hoch und runter. Zwischendurch hatten Banken sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Es gab auch ein paar Holzpfade, die beschritten werden, können wir gerne noch drüber sprechen. Zum Beispiel R3 oder eben Enterprise-Blockchain-Systeme. So Logistik, Trade Finance Konsortien gab es mal, haben aber nicht funktioniert und. Inzwischen weiß man, was funktioniert und inzwischen haben wir auch deswegen uns voll und ganz Richtung Kryptoassets gedreht. Das ist jetzt nicht unbedingt Bitcoin, aber auch, sondern eben auch zum Beispiel Ethereum als Finanzinfrastruktur, die US-Dollar-Stablecoins sind relevant. Und eben dann mutmaßliche Dinge wie das Metaverse, was Stand heute eigentlich nur im Kleinen existiert. Das ist Stand heute noch auf der PowerPoint-Folie. Aber 2023 kann man schon annehmen, dass das dann auch so langsam hier und da in die Realität umgesetzt werden wird. Ja. Und vielleicht noch ein Satz. Wir haben auch eben, weil es inhaltlich nicht immer alles zu unserem Blockchain-Center gepasst hat, wurde ich auch gefragt von anderen zu sagen, so Mensch, wir müssen was im Bereich digitaler Euro machen. Dann haben wir die Digital Euro Association gegründet, ja, die sich jetzt einsetzt für den Bereich CBDC, aber eben bitteschön mit Privatsphäre und Freiheitsrechten und natürlich Stablecoins. Dann haben wir noch die ITSA gegründet, da geht es um die Klassifikation von Tokens nach verschiedenen Kriterien, weil es gibt so viele Tokens, da verliert man den Überblick. Und auch beim Finanzministerium in Berlin war ich jetzt schon mehrfach, wobei ich wirklich auch hier sagen muss, mein Mehrwert ist da insofern beschränkt, weil die haben wirklich selber Dutzende gute Leute, die sich mit dem Thema auskennen, im Finanzministerium, bei der BaFin, bei der Bundesbank, ist wirklich gut. Und das lohnt sich auch, das vielleicht lobend zu erwähnen, weil in Deutschland ja nicht immer alles so funktioniert, wie man sich's wünscht. Wir haben es jetzt ja eindrücklich gezeigt bekommen die letzten paar Jahre. Aber der Blockchain-Bereich, der wurde und ist gut reguliert. Das muss man wirklich loben.
Ja, super. Ja, stark. Nee, finde ich klasse. Auch vielen Dank auch für die Eindrücke. Auf jeden Fall sehr interessant. Herr Sandner, ich habe mich auch als Vorbereitung für unseren Podcast, sind Banken und Finanzdienstleister bereit für die Blockchain? Habe ich mir auch natürlich intensive Gedanken gemacht. Was sind dann so geeignete Themenfelder etc. Und ich fand, in meinen Recherchen bin ich auf eine Studie gestoßen von einem Beratungshaus und es wird erwarte, dass jeder dritte Bankentscheider in Deutschland, ja, dass dort Kryptowährung als Assetklasse stärker an Bedeutung im Bankgeschäft gewonnen wird. Und in diesem Fahrwasser steigen auch die Entwicklung, auch die Investitionen in Blockchains. Und vor allem im Firmenkundensegment sehen die Banker wohl großes Potenzial für Blockchain und beziehungsweise Distributed Ledger Technologien, kurz DLT, sowie Smart Contracts. Und die Zahlen, wenn Sie mir die noch mal kurz erlauben, unglaublich. 31% der befragten Institute in Deutschland haben ja praktische Erfahrung mit Blockchain-Anwendungen. Ich glaube, 29% planen die Einführung dieser Technologie. Und 22% denken über Anwendungsfälle nach. Also genial. Ich dachte wirklich, die Zahlen wären deutlich geringer. Also Zeit also, das Thema mal etwas genau unter die Lupe zu nehmen und zu schauen, warum die Finanzbranche ja mehr in die Blockchain-Technologie investiert oder investieren sollte. Aber bevor wir da vielleicht tiefer eintauchen, Herr Sandner, was ist die Blockchain und warum hört man auch in diesem Kontext oft das Wort Dezentralisierung?
Ja, also die Lesart vor einigen Jahren war natürlich schon zu sagen, okay, die Blockchain-Technologie ist eine brillante Technologie und Bitcoin zum Beispiel nur ein einzelner Anwendungsfall. Das war die Lesart 2017, aber man muss schon erkennen, dass inzwischen sich das gewandelt hat. Inzwischen muss man wirklich sagen, es gibt Krypto inklusive Ethereum als Basisplattform und sonst gar nichts. Es gibt Krypto und sonst gar nichts. Der Bau von Blockchain-Systemen im Sinne von Enterprise-Architekturen, wo dann wie so eine Art Intranet entsteht, um verschiedene Daten abzulegen, Prozesseffizienzen zu heben und so weiter und so fort. Das hat alles auf der PowerPoint-Folie gut ausgesehen, aber die Unternehmen haben ganz große Probleme gehabt, das umzusetzen. Warum? Weil die Blockchain-Technologie gar nicht das Problem war, nämlich fehlende Standardisierung von Daten, das ist kein Blockchain-Problem, und ganz viele offene Fragen zur Governance von Systemen. Wenn ich quasi ein gemeinschaftliches Konsortium betreiben möchte, dann muss ich ja mir eine Governance geben, also faktisch einen Vertrag. Wer darf denn da hinzutreten und wie kommt denn eigentlich jemand aus dem Konsortium wieder raus? Und wer betreibt eigentlich die Datenbank oder wer betreibt die Knoten und Ähnliches? Das sind alles Dinge, wo viele, viele, viele Firmen drüber gestolpert sind. Auch IBM zum Beispiel ist im ganz Großen drüber gestolpert. Und inzwischen muss man schon sagen, dass dieses ganze Thema Enterprise-Blockchain tot ist. Also sorry für die Deutlichkeit. Es gibt ein paar Ausnahmen, die wirklich gut funktionieren. Also die DK-Bank mit Sviat oder Sviat ist gut. Ein paar andere Systeme sind auch gut, aber ansonsten, ich sehe da keine große Zukunft. Stattdessen haben sich die Krypto-Assets begonnen zu bewähren. Das ist der Bitcoin für digitales Gold. Kann man jetzt drüber nachdenken, was man will, aber dieses Narrativ haben viele angenommen, auch viele Banken, sich mit dem Thema jetzt zu beschäftigen. Dann Ethereum als Infrastruktur zur Abbildung von Vermögensgegenständen. Ich kann ja zum Beispiel den Dollar auf Ethereum abbilden, das heißt dann Stablecoin. Und dann kann ich diesen Dollar Punkt zu Punkt auf der ganzen Erde von hier Deutschland nach, weiß ich nicht, Kenia transportieren innerhalb von 15 Sekunden. 15 Sekunden, 100 wow. Dollar von München nach Kenia. Das kann keine andere Technologie auf der Erde. Da werde ich auch immer ganz fuchsig, ehrlich gesagt, wenn die Leute mich fragen, ja, was ist denn jetzt eigentlich der Benefit von Blockchain-Technologie. Also Entschuldigung, 15 Sekunden rund um die Welt in Dollar oder anderen Notationen, das kann keine andere Technologie der Welt. Das sind wir beim Thema Stablecoins, das ist eine brillante Technologie. Dann gibt es noch weitere Aspekte, die in Zukunft relevant werden dürften. Das ist das Thema Decentralized Finance zum Beispiel. Und eben am Horizont tauchen wirklich sinnvolle Metaverse-Anwendungen auf, die wahrscheinlich 2023, 2024 dann spannend werden dürften. Aber bis zu dem Zeitpunkt beschäftigen sich Banken jetzt zunehmend mit diesen ersten drei Aspekten, die ich genannt hatte. Bitcoin, weil es die Kunden wollen. Ethereum, weil man dort Schuldverschreibungen, Aktien und Ähnliches drauf abbilden kann. Und natürlich auch Stablecoins, weil die europäische Regulierung ja recht gut geraten ist, sodass man all das, auch den Euro-Stablecoin, zum Beispiel auf Ethereum obendrauf bauen kann. Ja, das heißt, hier haben die Kryptowährungen, Kryptoassets ihren Siegeszug bereits angetreten. Jetzt hat die EZB gestern zum Beispiel in ihrem Blog geschrieben, dass der Bitcoin sich jetzt noch mal einmal kurz aufbäumen möge und dann würde er in der Versenkung verschwinden. Das hat sie
bitte quasi nicht, so bitte gesagt. Nicht.
Ist aus meiner Sicht nicht so zutreffend, sonst würden sich die vielen Leute doch nicht mit dem Thema beschäftigen. Die Leute rennen in Scharen zu uns als Hochschule und fragen uns, wie können wir in dem Bereich ausgebildet werden. Wir haben einen Studiengang, wir haben kostenlose Coaching-Programme, wir haben alles Mögliche. Und das sind schlaue Leute, die wir hier ausbilden. Diese Leute würden sich nicht mit dem Thema beschäftigen, wenn da nicht irgendwie Substanz dahinter wäre. Und das ist eben der Bereich Krypto. Und deswegen zum Abschluss vielleicht als Zwischenergebnis, dieses Mantra Blockchain ja, Krypto nein, ist schon Geschichte, muss man ad acta legen. Stattdessen ist es andersrum, Krypto ja und Blockchain in Anführungszeichen nein, weil Krypto eben Anwendungsfälle erzeugt hat. Wie gesagt, Stablecoin und alles Mögliche. Es gibt die Aktie auf Blockchain-Basis, die Schuldverschreibungen, alles Mögliche auf Blockchain-Basis und zwar in allen Herren Ländern. Deswegen beschäftigen sich die Banken zunehmend mit dem Thema. Wobei die Zahlen, die eben genannt wurden, ich würde auch behaupten, die sind ein bisschen zu hoch. Ja. Wenn eine Bank sich mit dem Thema beschäftigt, dann kann das ja auch heißen, dass sie mal einen Prototyp gemacht hat. Und das ist auch gut, weil dadurch ist Learning entstanden. Aber dass jetzt quasi die Technologie mit einer gewissen Breite, wie genannt, wirklich also in der Breite oder in einer skalierbaren Lösung oder Produktumgebung eingesetzt wird, das kann ich jetzt ehrlich gesagt wirklich noch nicht erkennen. Ich glaube, wenn die Zahlen stimmen, dann müsste man reingehen und sich die Frage anschauen. Wahrscheinlich ist gemeint, dass eben Berührungspunkte schon existierten mit der Blockchain-Technologie durch verschiedene Prototypen und Ähnliches. Dann, glaube ich, stimmen die Zahlen.
Okay, ja, vielen Dank. Herr Sandner, eben ist das Stichwort digitaler Euro gefallen und der digitale Euro soll ja nun ja ein zentralisiertes digitale Asset von der EZB kommen. Und gibt es für mich als Einzelperson einen entscheidenden Vorteil, mit dem digitalen Euro zu handeln anstelle von dezentralisierten Coins beziehungsweise Bitcoins? Wie
ist Ihre Meinung? Da kann man jetzt sehr tief reingehen. Also Bitcoin und der digitale Euro sind aus meiner Sicht nicht in einen Topf zu schmeißen. Das versucht die Zentralbank überall auf der ganzen Welt, aber es macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Warum? Weil das eine, also der Euro, ist ein Zahlungsinstrument. Das bedeutet, wir haben keine Volatilität und wir haben Millionen von Zahlungsanwendungen oder eben Point of Sales, wo ich eben tatsächlich mit dem Euro bezahlen kann. In Cash, mit der Kreditkarte, in Dollar, in anderen Währungen. Das ist ein Zahlungsinstrument oder ein gesetzliches Zahlungsmittel. Das macht ja auch Sinn und das brauchen wir auch. Und der Bitcoin ist da ehrlich gesagt der Gegenentwurf. Er ist inhaltlich faszinierend, er ist unabhängig und er ist dezentral. Das ist alles sehr beeindruckend, aber er hat natürlich eine hohe Volatilität. Das macht ihn als Zahlungsmittel nicht sonderlich interessant und es gibt nicht so viele Akzeptanzstellen für den Bitcoin. Wie gesagt, deswegen ist es aus meiner Sicht nicht in einen Topf zu werfen mit dem digitalen Euro, aber er ist trotzdem brillant, so ist es natürlich nicht. Und deswegen glaube ich, dass man jetzt nicht den digitalen Euro als Gegenentwurf zum Bitcoin sehen sollte. Das macht aus meiner Sicht nicht so viel Sinn, sondern stattdessen sehen die Zentralbanken eben, dass ihnen der direkte Kontakt mit der Bevölkerung entgleitet, weil eben inzwischen zunehmend elektronische Bezahlverfahren Einzug halten. Ja, Apple Pay, Google Pay, PayPal, das IBAN, das sind alles quasi Gelder, die nicht mehr direkt von der Zentralbank kommen, sondern eben von Banken, also sogenanntes Commercial Bank Money. Und da merkt eben die Zentralbank, dass das Bargeld, was sie eben herausgibt, letztendlich zunehmend irrelevanter wird. Gleichzeitig sieht man eben auch, dass der Euro in digitalen Bezahlprozessen involviert werden soll. Wir sehen auch, dass der digitale Bezahlvorgang Stand heute durch US-amerikanische Unternehmen geprägt ist, Mastercard, Visa, PayPal und so weiter. Das heißt, da gibt es auch Bezüge zur europäischen Souveränität im Bezahlwesen und. Da gibt es also viele Gründe, warum das Thema digitaler Euro schon sinnvoll ist. So, jetzt kommt das ganz große Aber. Ich kann den digitalen Euro in alle Varianten aufbauen, wie ich möchte. Auf Blockchain oder ohne Blockchain, als Wholesale, als Retail. Gibt alle möglichen Varianten. Und jetzt hat sich die EZB eben eine Variante rausgesucht, die ich immer so ein bisschen plastisch benenne als Kreditkarte 2.0. Das heißt, diese Spezifikation, die die EZB hier machen möchte, ist quasi eine Spezifikation. Damit hat sie aber andere Spezifikationen ausgeschieden. Und das, was die EZB jetzt machen möchte, ist so inhaltlich gesprochen der digitale Euro als Kreditkarte 2.0. Und jetzt zu Ihrer Frage, da fragt man sich dann schon, wozu ich diesen Art des digitalen Euros brauche, weil der EZB-digitale Euro würde 2026 oder später zu uns kommen. Das ist also noch 4 Jahre hin. und wäre nur eine Kreditkarte 2.0, obwohl die Kreditkarte 1.0 heute schon brillant funktioniert. Ja, also ich kann, heute Morgen war ich wieder beim Bäcker, Espresso gekauft, 1,50 Euro und mit Apple Pay bezahlt, zweimal aufs Handy getapst und es hat super funktioniert. Das kann man aus meiner Sicht Stand heute nicht besser machen. Auch nicht, wenn man jetzt sich nochmal 4-5 Jahre Zeit, wie bei der EZB Zeit nimmt und dann digitalen Euro entwickelt. Da müssen aus meiner Sicht seitens der EZB jetzt noch andere Nutzenkategorien erkannt werden, um letztendlich uns als Anwender das auch schmackhaft zu machen. Ja. Da wird dann das Thema europäische Souveränität eingeführt. Das ist ein gutes Argument, ist aber mir als Kunde nicht so sehr wichtig, weil ich ja einfach nur mein Espresso bezahlen möchte. Aber es ist ein politisches wichtiges Argument. Also ich glaube, der Diskurs in dem Bereich wird noch spannend und vielleicht bei dieser Frage noch was ganz Entscheidendes, nämlich der digitale Euro ist ein Gattungsbegriff und den kann ich füllen mit dem Wort EZB, CBDC, dann ist es quasi der digitale Euro, der von der EZB kommt, aber es gibt auch den Euro Stablecoin auf Blockchain-Basis, Ethereum unten drunter, Euro obendrauf. Und dann würde das ebenfalls digitaler Euro heißen, aber eben der digitale Euro bereitgestellt von einer privaten Firma, wie eine Bank eben uns auch eine Online-Banking-Software zum Beispiel bereitstellt. Und deswegen ist das Thema, das Wort digitaler Euro ist ein Überbegriff. Da ist auf der einen Seite die Staatslösung drin von der EZB und auf der anderen Seite die Geschäftsbankenlösung analog zu einer Online-Banking-Software. Und deswegen muss man bei diesem Wort digitaler Euro immer aufpassen, dass man wirklich alles erfasst, weil es eben zwei Seiten derselben Medaille gibt. Ja, Stablecoin und zentralbankbasierte Währungen. Für den Profi gibt es noch eine dritte Variante, das so, der sogenannte Chiralgeld-Token, der momentan durchdacht wird. Ist auch spannend, aber ist jetzt noch nicht so arg in der Öffentlichkeit aufgetreten.
Herr Sandner, das Thema, also ein Großteil meiner Zuhörer sind Banken und kommen auch aus der Finanzindustrie. Und wenn die jetzt den Titel hören, Banken, Finanzdienstleister, sind wir bereit für die Blockchain, dann ist die Frage natürlich auch, wie relevant ist das Thema überhaupt für die Banken, also das Thema Blockchain. Könnten Sie da vielleicht geeignete Use Cases geben, warum sich Banken sich diesem Thema widmen sollten? Ich meine, Großteil widmet sich anscheinend schon, aber warum sollten sie sich mit diesem Thema befassen?
Ja, gibt es viele Gründe, ehrlich gesagt. Also es gibt natürlich diesen Aspekt der Prozesseffizienz, macht auf der PowerPoint-Folie Sinn, finde ich aber relativ langweilig, ehrlich gesagt. Also ich finde die anderen Bereiche wesentlich spannender. Ich gehe mal kurz durch. Erstens mal ist ganz einfach, der Kunde will Kryptoassets kaufen und die Bank kann oftmals Stand heute noch nichts anbieten. Ja, ganz einfach. Ja, das heißt, was merkt die Bank dann? Nämlich Nettomittelabflüsse von sich selbst hin zu Krypto-Exchanges, und zwar Milliarden. Das heißt, das ist schon mal ein guter Grund, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Muss dann eine Bank deswegen sofort die Bitcoin-Verwahrung anbieten? Nicht unbedingt, ja, weil das ist schwierig, mit der das in die existierenden Systeme reinzubekommen. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, was mehr sinnvoll ist, als Bank darüber nachzudenken, den Kunden den Bitcoin und andere Kryptowährungen indirekt zur Verfügung zu stellen, nämlich durch Bitcoin-Tracker als Zertifikat oder ETF oder ETP mit einer ISIN-Nummer oder eben als Krypto-ETFs oder branchenspezifische ETFs oder ähnliches, weil ich das letztendlich recht unkompliziert in die Depots einbohren kann, wenn ich will. Und zwar ab sofort eigentlich. Ja. Da muss ich nicht unbedingt Bitcoin-Verwahrung anbieten. Aber kann man auch. Ja. Ist nicht nur Bitcoin, sondern natürlich auch Ethereum und so weiter und so fort. Das heißt, das Interesse daran ist da, wird jetzt durch FTX ein bisschen eingeschränkt, aber früher oder später wird das Interesse da bleiben, da sein und auch wachsen. Das ist der erste Punkt. Dann der zweite Punkt, den ich sehr spannend finde, ist dieser Bereich Tokenisierung of Assets oder Tokenization of Assets. Das bedeutet, das ist eigentlich sowas wie Verbriefung. Ich nehme ein Asset und, Klammer auf, verbriefe, Klammer zu, Schrägstrich, tokenisiere es und versuche dann dadurch, zum Beispiel Effizienzen zu heben. Und die Effizienz, die gehoben werden kann, ist eigentlich primär dort, wo quasi ein Asset dann klein zerteilt werden kann, fraktionalisiert werden kann, sodass Leute zum Beispiel wenn für 100.000 Euro Immobilien kaufen könnten, aber eben schön tranchiert in 10 kleine Stückchen, 10.000 Euro zum Beispiel. Ja, oder 5 kleine Stückchen, 5.000 Euro oder wie auch immer. Und es geht auch gar nicht so sehr um die Immobilie, sondern es können andere Tokens dieser Art auch bereitgestellt werden, zum Beispiel Oldtimer oder Diamanten oder Kunst oder alles Mögliche. Da gibt es inzwischen tolle Lösungen, tolle Tokenisierungsplattformen, mit denen das möglich ist, sodass quasi hier neue Assetklassen, die es Stand heute gar nicht gibt in einer liquiden Form, beginnen kapitalisiert zu werden, wie zum Beispiel die Assetklasse der Oldtimer oder die Assetklasse der einzelnen Immobilien abseits der riesengroßen Immobilienfonds und. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Was heißt es jetzt in Zahlen? Der Kapitalmarkt, wie wir ihn heute kennen, der kann Assets und Unternehmenswerte jenseits der 100 Millionen sehr gut abbilden. Das ist die klassische Firma Daimler und Kapitalmarkt, DAX und so weiter. Der Kapitalmarkt ist aber relativ schlecht darin, Assets unter 100 Millionen abzubilden, weil er dafür die falschen Strukturen gebaut hat über die Historie. Und ich glaube, Tokenisierung kann dort spannend werden, wo eben dieser Bereich 2 bis 100 Millionen erschlossen werden soll. Zum Beispiel Oldtimer, Einzelimmobilien, Kunstgegenstände und ähnliches. Das finde ich spannend und ich glaube, genau hier ist der Bereich Tokenisierung von Assets ganz interessant. Am Horizont entsteht was ganz Spannendes, nämlich die Tokenisierung von Industriegütern. LKWs, Kläranlagen, Zuganlagen, Solarpanels, Windräder, um zum Beispiel die Infrastruktur zu finanzieren, um zum Beispiel auch die Energieinfrastruktur zu finanzieren. Also wer soll denn bitte schön die ganzen Windräder bezahlen und die ganzen Solaranlagen und so weiter? Unternehmen mit einer Bilanz können das teilweise nicht, zu viel Geld erforderlich. Das heißt, ich brauche Verbriefungsvehikel, Tokenisierungsvehikel, alles Mögliche, um all diese Infrastruktur finanzierbar zu machen. Und ein Industriegut, also zum Beispiel Windrad, kann recht unkompliziert investierbar gemacht werden, indem ich dieses Industriegut letztendlich, den Windpark, in eine GUV verpacke, sodass ich eine Rendite berechnen kann. Und diese Rendite, die kommuniziere ich an Investoren. Ich tokenisiere das ganze Ding und erlaube zum Beispiel Leuten dann den Zugang zu diesem Asset. Konkretes Beispiel, vor ungefähr 6 Wochen ist eine neue Firma an den Markt gegangen, die heißt Hardstocks. Da habe ich jetzt selber diese Woche für 32 Euro zwei Aktien gekauft, tokenisierte Aktien an einem Oldtimer.
Stark. Ja.
Und da sieht man, dass es tatsächlich funktioniert. Ja, auch die Buchungsstrecke war gut gemacht und heute ist jetzt eben da der Oldtimer investierbar. Übermorgen sind es andere Assets und nochmal übermorgen eben eine Kläranlage oder ein Windpark oder eine Solaranlage und ähnliches. Das wird aus meiner Sicht außergewöhnlich spannend werden in den nächsten Jahren. Das ist insbesondere der Bereich Tokenisierung von Real Assets, also Sachwerten. Das ist eigentlich der Bereich, der für Banken auch spannend sein dürfte. Und jetzt zu guter Letzt noch in Schnelldurchgang ein Bereich, die Tokenisierung von CO2-Credits. Ja, CO2 wird ein neues Commodity werden, was manche absorbieren und manche kaufen müssen. Das ist quasi eine Marktlogik, wie so eine Art Chemikalie, wie Öl eben auch. Und Mittelständler, die eben CO2-Offsetting betreiben müssen, müssen sich CO2-Rechte einkaufen. Das können sie traditionell machen am Markt oder eben auf Blockchain-Basis. Und hier kann man wirklich sehen, wie wirklich in atemberaubender Geschwindigkeit eine komplett neue Branche heranwächst, die heißt Carbonization oder Carbon Tokenization oder ähnliches. Das dürfte für Banken und Finanzdienstleister auch unglaublich spannend sein.
Ja, vielen Dank. Also ich finde das Thema Tokenisierung hochgradig interessant. Also wir in der Firma haben uns da auch schon mit dem Thema befasst, weil es ist ja auch ein neues Geschäftsmodell auch für Banken, ne? Ihren Kunden sowas anzubieten. Also selber, wenn man Luxusgüter hat, vielleicht ein Van Gogh irgendwo in der Schublade hat, dieses zu tokenisieren und selber dran mitzuverdienen. Ne? Also wenn man von Veranstaltung zu Veranstaltung, von Museum zu Museum geht, ich glaube, dann kassiert man ja auch vielleicht an dem einen Quadratzentimeter, was man erworben hat, vielleicht auch mit. Auf der anderen Seite ist es einfach eine super Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen, weil der Markt, ich glaube, der will sowas. Und diese Euphorie, die Sie da auch ausgestrahlt haben, also kann ich nachvollziehen, nicht schlecht. Und ich finde auch für die junge Generation ist es, glaube ich, auch interessant, weil Sie gerade das Beispiel mit den Windrädern erwähnt haben. Naja, ich meine, wohin kann man das Geld investieren, wenn ich weiß, ich kann in Nachhaltigkeit investieren, nämlich ganz konkret in die Objekte, nämlich in Teile von Windrädern beispielsweise. Das muss auch echt cool sein, dass machen zu können und ich glaube, da ist wirklich ein Markt dafür. Ja, nee, super, finde ich sehr interessant. Jetzt stelle ich mir noch eine Frage, was müsste denn eine Bank unternehmen, um ja diese Infrastruktur überhaupt bereitzustellen, also oder nutzen zu können, so eine Blockchain? Was bringe ich damit? Ist es ein Rechner, den ich in den Keller packe und das war's? Ich übertreibe jetzt mal.
Nee, es ist halt schon unglaublich komplex, vor allem aufgrund der Verwahrung der Assets, damit die Verwahrung auf eine sichere Weise gemacht wird. Und insofern kann das eine Bank natürlich selber machen, aber aufgrund der Komplexität und aufgrund der Software-Release-Zyklen kann es auch durchaus interessant sein, mit Lieferanten, die auch ihrerseits die Lizenz haben, zusammenzuarbeiten, um letztendlich bestimmte Dinge selber zu machen, andere Dinge aber eben auch rauszugeben. Wer schnell agieren möchte, hatte ich vorher schon angedeutet, der kann letztendlich über Zertifikate oder ETPs gehen, die einfach da sind, die kann man entweder selber auflegen oder man nimmt die vom Markt und bietet das den Kunden an. Das ist zum Beispiel relativ unkompliziert möglich. Ansonsten kann man natürlich als Bank auch die gesamte Infrastruktur selber aufbauen. Ist mühsam. Ich glaube, es gibt tolle Firmen da draußen für Tokenisierungsplattformen, für Verwahrung, für CO2 und Ähnliches. Da macht es aus meiner Sicht eigentlich mehr Sinn, diese Startups zu screenen, sich davon inspirieren zu lassen, vielleicht mit manchen zusammenzuarbeiten und dadurch relativ schnell auch lieferfähig zu sein, als alles selber machen zu wollen. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Und ansonsten, denke ich mal, ist es das Wichtigste, auch seine Mannschaft auszubilden, damit die Leute sprechfähig sind. Das kann ein Vorstandsworkshop sein, das kann auch eine Online-Schulung für den Schalterbeamten sein, gibt es viele Varianten. Aber wichtig ist, dass man das nicht zu einer Art Experten Wissen macht, sondern dass wirklich viele, viele Leute in einer Bank mitgenommen werden. Warum? Weil die Skepsis natürlich auch so hoch ist. Das heißt, man muss schon viel Education machen, digital, analog, weiß ich nicht, um die Leute mitzunehmen und ihnen die Skepsis zu nehmen. Ja. Gerade auch ältere Kollegen haben da ein bisschen Berührungsängste, also manchmal mehr als jüngere Kollegen.
Herr Sandner, jetzt komme ich zu meiner letzten, aber wichtigsten Frage. Haben Sie selber Bitcoins?
Also ich habe zu Testzwecken natürlich immer welche und habe auch mal mehr, mal wieder weniger gehabt. Jetzt während dem Crash habe ich auch mal wieder welche verkauft. Also jetzt Ether und so weiter. Bitcoin ist ja so teuer, da kann man gar nicht so viele haben. Und deswegen, aber ich beschränke mich letztlich auf Bitcoin und auf Ether. Das sind tolle Projekte und ich meide alle verrückten Tokens, die man mir so anbietet, weil es man braucht es nicht, die Risiken sind hoch und letztendlich, wenn man wirklich tief reingeht und sich wirklich mit dem Thema beschäftigt, dann kommt man zum Ergebnis, dass Ethereum und Bitcoin beide eine sehr große Upside haben. Das heißt, es gibt gar keinen Grund, sich mit irgendwelchen klitzekleinen Minimux-Tokens zu beschäftigen, weil es wird sowieso keinen Bitcoin 2.0 geben. Manche Leute, die suchen dann in diesen vielen Tokens den Bitcoin 2, der vielleicht dann irgendwann auch nochmal sich anschickt, zu so einem riesengroßen Apparat zu werden. Aber es ist bei Design nicht möglich, einen zweiten Bitcoin dieser Art zu bauen. Und es führt dann dazu, dass der Bitcoin, den wir heute schon haben, aus meiner Sicht eine definitiv signifikante Upside hat. Auch mehr, als man sich so ehrlich gesagt eingestehen mag.
Ja, super. Ja, Herr Sandner, vielen Dank für das Interview. Ich würde sagen, bei LinkedIn würde ich Sie ohnehin verlinken, für den Fall, dass es vielleicht draußen eine Bank, einen Finanzdienstleister gibt und nochmal Ihre Meinung vielleicht nochmal dazu braucht, zu dem Thema, dass wir da einfach auf kurzem Wege...
Klar, ne? Gerne E-Mail schreiben, LinkedIn-Message schreiben. Manchmal brauche ich ein paar Tage, ob der Fülle und der Dynamik, aber ich gebe mein Bestes zu helfen und wir auch natürlich mit dem ganzen Institut an der Frankfurt School.
Perfekt. Super. Das war die Folge Simplify Banking. Auf Wiederhören und ich würde mich freuen, wenn Sie in 14 Tagen wieder reinhören.